Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir blicken heute in die Zukunft und in die Vergangenheit in dieser Sendung. Fangen wir mal mit der Vergangenheit an. Vor genau 100 Jahren, am 10. Februar 1920, haben die Menschen in Schleswig abgestimmt, ob sie zu Dänemark oder ob sie zu Deutschland gehören wollten. Dass heute dies und jenseits der Grenze die sprachlichen Minderheiten friedlich zusammenleben, das ist einerseits nicht selbstverständlich und liegt andererseits vor allem an den Schulen. Dazu gleich mehr. Vorher aber noch der Blick in die Zukunft. Wir gehen nämlich heute KI lernen mit Robotern als Lehrern und wir begleiten einen Problemlöser für die digitale Zukunft. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Die Digitalisierung der deutschen Klassenzimmer ist ein Dauerthema. Und immerhin, nachdem man jahrelang praktisch nur über Ausstattung gestritten hat, über Smartboards, Tablets und so weiter, kommt jetzt gelegentlich auch mal ein bisschen der Inhalt zur Sprache. Was aber immer noch selten ist, dass Schülerinnen und Schüler die Technik und die Logik hinter den Maschinen verstehen lernen. Das heißt jetzt nicht, dass man die Schule als KI-Experte verlassen soll, aber ein bisschen kapieren, nach welchen Mustern Software funktioniert, das gehört zur Digitalisierung dazu. Und wer könnte als Lehrer besser geeignet sein als ein Roboter? Darf ich vorstellen, Mickey.
Mickey steht auf dem Tisch und im Mittelpunkt einer Gruppe Neuntklässler. Sie staunen über das 60 cm große weiße Wesen, das sich in eleganten Bewegungen vor ihnen hin und her bewegt. Und sprechen kann es auch.
Guten Morgen, ich bin Mickey. Du kannst auswählen aus Tänzen, Gefühlen, Sportübungen, Gesichtseinschätzung und herumlaufen.
Tänze.
Okay, bin bereit zu tanzen.
Mickey legt los und schwingt die Hüften. Die 15-jährige Hannah ist beeindruckt von Mickeys Tanzkünsten.
Ich habe mich erst erschrocken, weil das auf einmal so losging. Ich hatte das nicht erwartet.
Das tanzende Mickey gehört zum Robotikum, einem Raum in der Marburger Adolf-Reichwein-Schule, ausgestattet mit Laptops, Programmiersoftware und 4 humanoiden Nao-Robotern. Klassen aller Altersstufen und Schulformen aus der Region können hier an einem 3-tägigen Roboter-Crash-Kurs teilnehmen. Sabrina Zeiter koordiniert das Projekt, das 2018 am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Marburg entwickelt wurde.
Eines unserer Hauptziele ist tatsächlich erstmal die Freude daran, mit Programmieren nicht nur Roboter, sondern auch generell einfach in dem MINT-Bereich tätig zu sein. Da wollen wir auch die Mädchen fördern, dass sie tatsächlich auch sich das zutrauen und da keine Angst vor haben und denken, das kann ich ja sowieso nicht, das ist so schwer oder was man für Vorurteile halt heutzutage immer noch leider hat.
Sabrina Zeiter erklärt, das Ziel sei nicht, dass die Schülerinnen und Schüler hier nach 3 Tagen als Programmierprofis rausgehen. Durch die Arbeit mit Robotern solle vor allem das algorithmische Denken geschult werden.
Sie können hier erlernen, wie die Grundfunktionen jedes Programms in jeder Sprache eigentlich sind, was für logische Strukturen dahinter stecken. Dass, selbst wenn Sie nicht als Programmierer oder dergleichen irgendwann in die Richtung gehen und arbeiten wollen, Sie werden in irgendeiner Form in Ihren Jobs später damit zu tun haben.
Moritz Albrecht ist einer von 2 Kursleitern. Er erklärt den Schülern zuallererst, wer da überhaupt vor ihnen auf den Tischen steht.
Also man hört ja immer Fachbegriffe durch den Raum fliegen, wie, oh ja, Mensch, ein humanoider Roboter und ein androider Roboter und alles Mögliche. Ein humanoider Roboter ist dabei menschenähnlich, soll dem Menschen nahe kommen, aber nicht den Menschen emulieren. Also die haben Ohren im Sinne von Mikrofonen, die haben Augen im Sinne von Kameras, die haben Arme, die haben Beine und die haben auch Sensoren überall im Körper, dass sie fühlen können. Das macht die ganzen Roboter menschenähnlich.
An Gruppentischen soll die Schülergruppe heute lernen, wie sie den humanoiden Robotern Leben einhauchen können, in Form von Sprache. Die beiden Kursleiter erklären, wie die Schüler mit der Software Befehle eingeben und Regeln festlegen können. Eckige Klammern, Ordnerstrukturen, Tabulatoren. Immer wieder müssen sie den medienerfahrenen Jugendlichen auch simple Computergrundlagen nahebringen. Die 15-jährige Jana sitzt an einem der Laptops.
Wir müssen halt so in Klammern, so was wir so sagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was er antworten kann. Also wir haben ihn jetzt gefragt, hallo Mickey, was sind deine Hobbys? Und jetzt denken wir uns so ein paar Hobbys halt aus.
Die Schülerin Beza probiert an Mickey einen ersten selbstgeschriebenen Dialog aus.
Hallo, wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Freut mich.
Und wie geht es dir?
Nao-Roboter wie Mickey sind klein, aber sehr teuer. Ein Exemplar kostet mehrere tausend Euro. Natürlich wäre es einfacher und günstiger, den Schülern einfach Tablets hinzulegen oder ihnen Programmieren nur am Laptop beizubringen. Das räumt Sabrina Zeiter ein. Aber sie ist überzeugt, die Roboter steigern die Motivation und den Lernerfolg.
Das sind ja soziale Roboter. Die sind dafür designt, dass sie mit den Menschen interagieren und dass sie auch sympathisch wirken auf den Menschen. Und dementsprechend entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine Bindung zu den Geräten. Dass man, wenn was nicht funktioniert, wenn ein technischer Fehler oder sonst irgendwas passiert, sagt, der hat heute keine Lust, dem ist langweilig. Als soziale Wesen ist es für uns auch lernförderlich, wenn wir in sozialen Beziehungen, sozialen Geflechten lernen.
Etwa 250 Schülerinnen und Schüler haben bereits ein Roboterpraktikum in Marburg absolviert. Aber es sollen schon bald mehr werden. Denn neben dem Robotikum an der Adolf-Reichwein-Schule planen die Forschenden einen weiteren Standort für ihr Projekt.
Wie funktioniert Software, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Im Robotikum in Marburg können Schülerinnen und Schüler quasi vom Roboter lernen. Rebecca Dietmann hat zugeschaut und ein paar der Jugendlichen, die da mit dem Roboter gelernt haben, die interessieren sich vielleicht für diesen ziemlich neuen Job hier, Data Scientist. Was das ist, wir sind mal mitgelaufen.
Campus und Karriere. Unterwegs.
Was also ist ein Data Scientist? Auf jeden Fall, Stichwort Big Data, ziemlich sicher ein Beruf mit Zukunft. Friederike Müllender war unterwegs mit einem Data Scientist und der ist, das nehme ich jetzt mal vorweg, ein Problemlöser für die digitale Zukunft.
Der Tag beginnt für Daniel Trabold morgens um 9. Mit dem Fahrrad geht es für ihn zum Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme in der Nähe von Bonn. In seinem schlicht eingerichteten Büro steht nicht viel rum, was ihn ablenken könnte. Auf dem aufgeräumten Schreibtisch stehen zwei Bildschirme und ein Laptop. Mehr braucht der Data Scientist Daniel Trabold nicht.
Wenn man versucht, diesen Begriff des Data Scientist irgendwie zu definieren, dann hat man im Prinzip drei Sachen, die da zusammenspielen. Das eine ist fundiertes mathematisches Wissen, aus dem man eben herleiten kann, ob das, was man da macht, mathematisch, stochastisch fundiert ist. Das andere ist, man hat die Fähigkeit zu programmieren und das ist, was ich im Alltag eben häufig dann mache, dass ich irgendeinen Programmcode schreibe und dann brauche ich eigentlich noch eine Fachexpertise in irgendeiner Domäne.
Der 39-Jährige ist vor allem eines, ein Problemlöser. Und die sind ziemlich gefragt, weiß Professorin Ragna Seidler de Alves. Sie leitet den noch jungen Bachelor-Studiengang Data and Information Science an der TH Köln.
Die Digitalisierung hat diesen Beruf sozusagen zutage gefördert und möglich gemacht. Weil wir so viele Daten haben, die digital vorliegen, können wir jetzt diese Daten auch über verschiedene Mechanismen analysieren. Aber man muss sagen, dazu gehört eigentlich noch eine ganze Menge mehr. Solche Punkte wie, damit Fake News nicht entstehen, muss ich mir sehr wohl überlegen, aus welchen Quellen kommen denn die Daten? Sind die Daten korrekt? Sind die valide? Sind die reputabel, objektiv?
Die Fähigkeit, mit genau diesen Daten richtig umzugehen, lassen sich viele Unternehmen auch einiges kosten. In der freien Wirtschaft können Data Scientists gerne mal zwischen 70 und 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. So völlig neu ist die Data and Information Science aber eigentlich nicht.
Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung gewesen. Wir hatten früher den Informationswirtschaft, da haben wir uns mehr auf die Wirtschaft konzentriert, dann sind wir hier im Übergang zur angewandten Informationswissenschaft. Und das war jetzt ehrlich gesagt ein Name, der jetzt die Leute nicht so angezogen hat, aber die letztendlich im Markt ganz stark gebraucht wurden.
An 6 Hochschulen in Deutschland kann man mittlerweile einen Bachelor in Data and Information Science machen. Zudem gibt es Masterstudiengänge und Fortbildungen, um in diesem Bereich zu arbeiten. Die Einsatzbereiche für einen Data Scientist sind dabei nahezu unbegrenzt. So arbeitet Daniel Trabold mit seinem Team zum Beispiel seit Jahren an der Optimierung einer Banksoftware. Diese soll kriminelle Handlungen wie beispielsweise Kreditkartenbetrug anhand von abweichenden Daten automatisch erkennen. Ein anderes Arbeitsfeld für Data Scientists kann aber auch sein, Kunden davon abzuhalten, ihren Mobilfunkvertrag zu kündigen.
Der Mobilfunkanbieter könnte da rangehen und sagen, naja, ich identifiziere zunächst mal Kunden, die in den nächsten 3 Monaten von mir aus kündigen werden und die darüber hinaus kündigen werden, weil ich sage, okay, die Kunden, die in naher Zeit kündigen werden, die möchte ich gezielt angehen. Man kann sich auch die Frage stellen, will ich eigentlich jeden Kunden halten oder hat ein Kunde einen unterschiedlichen Wert für mich? Ja? Gibt es Kunden, die eben einen hohen Umsatz haben, die ich eher halten will als Kunden, wo ich sage, okay, der kündigt zwar, aber ist ein Ordnung. Also da geht es zunächst darum, zu identifizieren, was ist eigentlich diese geschäftliche Fragestellung.
Mit Hilfe von Daten, die Daniel Trabold in Tabellen, Algorithmen und Grafiken übersetzt, sucht er nach Lösungen. Dafür schaut er sich seine Datenmengen immer und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven an. Stundenlang vor dem Rechner zu sitzen, macht ihm dabei nichts aus, denn ihn fasziniert das Detektivische daran. Manchmal spielen Faktoren eine Rolle, an die er zunächst überhaupt nicht gedacht hat. Wie etwa, als er sich für ein Logistikunternehmen anschaute, wie viele Pakete eigentlich an einem Tag von A nach B transportiert werden.
Wenn das Wetter schlecht war mehrere Tage und plötzlich die Sonne scheint, dann wird auch weniger Fracht benötigt in den nächsten Tagen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Leute sagen, naja, wenn das Wetter schön ist, gehen wir raus, dann bestellt keiner online. Und das sieht man dann eben in den Daten. Also das sind so Effekte, die alltäglich sind, die wir uns aber nicht unbedingt bewusst machen, die dann in den Daten zum Vorschein kommen. Und das ist natürlich immer auch schön und überraschend.
Je nach Projekt jongliert der studierte Informatiker mit riesengroßen Datenmengen. Um sie zu bewältigen, gibt es am Fraunhofer Institut, wo er arbeitet, ein eigenes Rechenzentrum, das er nutzen kann.
Wenn ich Daten habe, die nicht auf meinen Standardrechner passen, also die hochgradig parallelisiert laufen müssen, das heißt auf vielen Rechnern verteilt. Häufig kann ich Analysen dadurch beschleunigen, dass ich sie eben auf viele Computer verteile. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das eben auf hunderte von Rechnern zu verteilen, sodass ich Jobs, die bei mir, wenn ich sie auf einem Computer laufen lassen würde, von mir aus ein ganzes Jahr lang laufen würde. Dann kann ich sie in einem Tag durchrechnen lassen und mir am nächsten Tag das Ergebnis anschauen.
Daten und vor allem die Erkenntnisse, die sich daraus ziehen lassen, faszinieren und begeistern den Data Scientist. Er weiß aber auch, wie sensibel sie sein können und schützt sie entsprechend.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Wir wollen unsere Schule wieder zurück. Das steht auf einem von Schülern gemalten Plakat von Schülern einer Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Die Elternsprecherin der Grundschule hat das Plakat neben einigen anderen bei Twitter veröffentlicht. Denn, kein Scherz, ihre Schule kann seit dem Jahr 2012 nicht mehr genutzt werden, weil das Gebäude saniert wird. Oder besser gesagt, weil es saniert werden soll. Denn Baumaschinen gibt es dort nicht mehr, geschweige denn Menschen, die an irgendetwas arbeiten. Und trotzdem müssen sich die Schülerinnen und Schüler in einem kleinen, separaten Gebäude irgendwie zusammenquetschen. Und das seit 7 Jahren. Claudia van Laak berichtet von einer verlassenen Baustelle.
Hier wohnt der Fuchs, sagt Henrike Hüske und zeigt auf ein zugewachsenes und verwildertes Areal. An dieser Stelle befand sich früher der Schulhof der Kreuzberger Kurt-Schumacher-Grundschule. Jetzt hat sich hier die Stadtnatur ausgebreitet.
Hier sind ja noch die Tischtennisplatten. Hier, wenn man das Laub ein bisschen wegschiebt, sieht man noch so Bemalung, wo die Kinder so Hüpfspiele machen konnten. Fahrradbügel, ja, die Natur holt sich das zurück.
Die Elternsprecherin steht vor einem dreistöckigen, graubraunen Flachbau. An der Seitenwand befindet sich ein Bauschild. Derzeit ist eine Fertigstellung dieses Abschnitts zum Schuljahr 2018-2019 geplant, ist da zu lesen. Dieses Schuljahr ist bekanntlich schon vorbei. Seit 7 Jahren steht das Gebäude leer. Im Dezember organisierte Henrike Hüske deshalb einen Protestumzug mit Schülern, Lehrern und Eltern.
Die meisten Kinder wussten nicht, dass das ihre Schule ist und haben das auch nicht als Baustelle wahrgenommen, weil es nicht aussieht wie eine Baustelle. Es ist ja kein Baugerüst, es ist kein Baufahrzeug, es ist kein Lärm, man sieht keinen Bauarbeiter, also es ist nicht erkennbar. Und sie laufen an dem leeren Gebäude vorbei, aber erkennen das gar nicht mehr als Schule.
Im Hortgebäude nebenan, seit 7 Jahren Ausweichquartier der Kreuzberger Kurt-Schumacher-Grundschule, stellt die 2a gerade alle Tische und Stühle um für das Mittagessen. Eine Mensa gibt es nicht für die 260 Schülerinnen und Schüler der Ganztagsgrundschule.
Wir essen bei uns im Klassenzimmer, weil es sonst keinen Raum gibt, wo wir essen könnten.
Es ist irgendwie nicht so richtig schön. Ich hätte irgendwie so gerne einen richtigen, echten Raum.
Also nicht so schön ist, dass wir nicht so viel Platz haben. Wir müssen immer in einem Raum sein, haben da dann die Freizeit.
Weder die Kinder haben genügend Platz, noch die Mitarbeiter. Während die Lehrerinnen und Lehrer wenigstens noch einen Aufenthaltsraum in Wohnzimmergröße haben, können sich die Erzieherinnen nirgendwo zurückziehen. Das Unterrichtsmaterial befindet sich unter anderem in 2 Containern, die vor dem Ausweichgebäude stehen. Lehrerin Johanna Antoni.
Das ist im Alltag ganz problematisch, dass das Material überall verteilt ist, nicht richtig zugänglich, dass wir uns ganz viel absprechen müssen, dass wir unseren Unterricht eigentlich nicht so organisieren können, wie es sein müsste.
Dass wir eben keinen Fachraum für Naturwissenschaften haben, keinen Fachraum für Englisch haben, keinen Fachraum für Musik haben, dass wir keine Sporthallen haben seit 7 Jahren.
Ergänzt Schulleiter Lutz Geburtig. Jedes Jahr wieder vertröstet ihn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Warum dauert das so lange? Und es ist mir tatsächlich ein Rätsel. Habe mittlerweile in den zurückliegenden 7 Jahren ganz, ganz viele Erklärungen, Begründungen gehört. Und frage mich das trotzdem auch nach 7 Jahren, warum dauert das so lange?
Nachgefragt beim grünen Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt. Er sagt einen Termin zu, eine Stunde vorher allerdings wieder ab. Antworten auf die Fragen gibt es nur schriftlich.
Die ursprüngliche Erwartung einer Baufertigstellung 2015-2016 konnte wegen etlicher sehr unglücklicher Entwicklungen auf der Baustelle leider nicht erfüllt werden. Eine kurzfristige Abhilfe im Sinne einer schnelleren Baufertigstellung ist leider nicht möglich.
Wäre die Kurt-Schumacher-Grundschule schon saniert, wenn Schulleitung, Lehrer und Eltern früher Alarm geschlagen, wenn sie auf die Straße gegangen wären, die örtlichen Abgeordneten eingeschaltet hätten? Schulleiter Lutz Geburtig fragt sich manchmal, ob nicht alle viel zu nett sind. Unsere Kinder stammen fast alle aus Migrantenfamilien, erzählt er. Und diese Eltern protestieren nicht gegen deutsche Autoritäten.
Es sind eben Eltern, die auch ganz lange Vertrauen auch in unsere Bürokratie übrigens haben. Das wird auch ganz deutlich gesagt. Das ist ein großes Plus an Deutschland, die auch den Ämtern vertrauen ganz, ganz lange. Aber langsam schwindet dieses Vertrauen noch, nicht? Und viele Eltern sagen jetzt auch, hätte ich mir anders vorgestellt. Sind wir wirklich hier in Deutschland?
Wann wird aus dem Geisterhaus nun wieder eine Baustelle? Und wann kann die Schule endlich wieder zurückziehen in ihr ursprüngliches Gebäude? Die Auskunft vom Bezirksamt.
Das Bezirksamt erwartet, dass die Baumaßnahmen voraussichtlich im Mai, Juni 2020 wieder aufgenommen und ein Jahr später abgeschlossen werden können.
Elternsprecherin Henrike Hüsker hat keine Geduld mehr. Auf dem Twitter-Account BER Kreuzberg veröffentlicht sie triste Schulfotos und flehentliche Kinderbriefe an Baustadtrat Schmidt. Die Reaktion des Baustadtrates erfolgte prompt. Er blockierte die Elternsprecherin bei Twitter.
Eine Grenze zu ziehen zwischen zwei Staaten, das ist oft konfliktbehaftet, denn praktisch jede Grenzziehung lässt Menschen auf beiden Seiten zurück, die sich als Minderheit fühlen. Dass daraus keine Konflikte werden, keine gewaltsamen, zumal, das ist eine Herausforderung. Wie geht man um mit den Minderheiten? Geradezu vorbildlich gilt da die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland. Denn dass die so verläuft, wie sie das heute tut, das war vor 100 Jahren keineswegs ausgemachte Sache, als in einem Volksentscheid über diese Grenze abgestimmt wurde. Dass die Minderheitenpolitik hier 100 Jahre später inzwischen als vorbildlich gilt, das liegt vor allem an den Schulen. Johannes Kulms erklärt warum.
Die Duborg-Skolen ist eines von 2 Gymnasien der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Die Schule liegt auf einem Hügel mit einem wunderbaren Blick über den Flensburger Hafen. Doch ohne die Volksabstimmungen von 1920 würden hier heute womöglich nicht rund 550 Kinder und Jugendliche unterrichtet. In ganz Schleswig waren damals die Menschen aufgerufen zu entscheiden, ob sie künftig zu Deutschland oder zu Dänemark gehören wollten. Besonders hitzig war der Wahlkampf in Flensburg, wo beide Lager sich Chancen ausrechneten. Am Ende blieb die größte Stadt der Region bei Deutschland. Doch alles, was nördlich davon war, wurde dänisch. Wenige Monate, nachdem zwischen Nordschleswig und Südschleswig im Juni 1920 die neue Grenze in Kraft trat, wurde die Duborg-Skolen gegründet.
Wir wollen nicht 100 Jahre zurück in die Zeit gehen, weil wir wissen, wie gut wir es jetzt haben in der Minderheit.
Ja. Nandke Toben ist 19 Jahre alt und geht in die 12. Klasse des Flensburger Gymnasiums. Ihre Geschichte ist typisch und lässt sich so bei vielen Kindern und Jugendlichen erzählen, die derzeit eine der vielen Kindergärten und Schulen der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein besuchen. Tobens Eltern hatten zuvor keine Berührung mit der Minderheit. Doch als das erste Kind geboren und die Suche nach einem Kita-Platz C wurde, stießen sie auf eine dänische Betreuungseinrichtung. Auch Nandke und ihre Schwester durchliefen später das komplette Bildungssystem der Minderheit in Schleswig-Holstein. Längst gehören sie dazu.
Jetzt ist das halt auch, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, auch wenn ich zu Hause noch größtenteils Deutsch spreche, ist das ein wichtiger Teil von mir geworden.
Auf beiden Seiten der Grenze tragen die Schulen und die Kindergärten der dänischen bzw. deutschen Minderheit dazu bei, dass immer wieder neue Menschen dazustoßen. Denn im Grenzland gilt, Minderheit ist, wer Minderheit sein will. Doch im 19. Jahrhundert, als auch in Deutschland und Dänemark der Nationalismus aufkam, hatten die Schulen noch eine andere Rolle. Sie trugen mit zur Verschärfung der politischen Stimmung bei. Als das Herzogtum Schleswig noch zu Dänemark gehörte, versuchte Kopenhagen Mitte des 19. Jahrhunderts auch in den Schulen das Deutsche zurückzudrängen. Nach dem verlorenen Krieg ging Schleswig 1867 an Preußen. In den folgenden Jahrzehnten versuchte Preußen, den deutschen Einfluss auch in den Schulen zu sichern. Mit einem restriktiven Gesetz wurde der Dänischunterricht ab 1888 auf nur noch 4 Wochenstunden begrenzt und Deutsch zur alleinigen Unterrichtssprache. Doch die dänische Minderheit habe das eher zusammengeschweißt. Mit der Gründung von vielen eigenen Vereinen für Sport, Schulwesen und Kultur sei erst der Weg der späteren Volksabstimmungen möglich gemacht worden, sagt Jörn Kühl. Er leitet in Schleswig die AP Möller-Skolen, das zweite Gymnasium der dänischen Minderheit, und beschäftigt sich an der Europa-Universität Flensburg mit Minderheitenforschung. Heute seien die Schulen Teil einer vorbildhaften Minderheitenpolitik. Doch genau diese Geschichten würden in den normalen Schulen in Dänemark und Deutschland viel zu wenig vermittelt, sagt Kühl.
Man kann das so ausdrücken, die dänische Minderheit ist keine Abstammungsminderheit, sondern eine Abstimmungsminderheit. Und das ist dieses voluntaristische Prinzip, das ist die Intention, Minderheit zu sein. Und die ist entscheidend.
Dänemarks Kriegsniederlage gegen Preußen 1864 und die Volksabstimmungen von 1920, das sind zwei zentrale Ereignisse im kollektiven Gedächtnis der Dänen. Auch an der Duborg-Skolen in Flensburg sind 1864 und 1920 wichtige Themen im Geschichtsunterricht. Das Thema Minderheiten spielt aber auch in den Fächern wie Englisch oder Wirtschaft und Politik immer wieder eine Rolle, sagt Johanne Juhl Olsen.
Das ist auf jeden Fall prägt unser Pensum, aber nicht in so einer patriotischen Art. Aber einfach nur dieses Wissen ist halt wichtig.
Auch die 18-Jährige ist politisch und geschichtlich interessiert. Als die dänische Königin Margrethe II. Im vergangenen Jahr bei ihrem Schleswig-Holstein-Besuch auch an das Flensburger Gymnasium kam, hielt Johanne Juhl Olsen eine Rede. Sie sprach über das Zugehörigkeitsgefühl zur Minderheit, zu Deutschland und zu Dänemark. Wie dieser Mischmasch aussieht, das versucht sie ebenso wie ihre Schulkameradin Nantke Toben immer wieder auch als Schülerbotschafterin zu erklären. Beide Jugendliche nehmen an dem Programm teil und besuchen Schulen auf beiden Seiten der Grenze, um vom Alltag in der Minderheit zu erzählen.
Bei den Jugendlichen ist das ein Phänomen irgendwie, das hört man ab und zu mal in den News oder so weiter. Dass wir da als Beispiel dastehen, ist für viele sehr unverständlich. Aber mittlerweile, wo jetzt auch die Königin hier war und so weiter, hat man auf jeden Fall ein größeres Wissen über uns.
Auch Heino Agedam lernt jeden Tag Neues über das Miteinander der Minderheiten an der Grenze. Agedam stammt aus der dänischen Stadt Odense und ist seit vergangenem Jahr Schulleiter der Duborg-Skolen. Nicht nur die 100 Jahre Volksabstimmung werden 2020 gefeiert, sondern auch das 100-jährige Bestehen der Schule.
Ich denke, diese Schule ist ganz besonders. Die kann man auch nicht mit den Schulen in Dänemark vergleichen.
Ob zu der Party im September zum 100-jährigen Bestehen der Schule nochmal die dänische Königin vorbeikommt, Agedam weiß es nicht. Aber sie sei herzlich willkommen.
So, und zum Ende der Sendung habe ich noch eine Preisverleihung für Sie. Nicht die Oscars zugegeben, aber immerhin. Der Deutsche Hochschulverband verleiht jedes Jahr den Titel Hochschulrektorin, Rektor des Jahres. Und dieses Jahr ist das Michael Hoch, Chef der Uni Bonn. Und ein weiterer Preis, der geht an Katharina Fegebank, Hamburgs Wissenschaftssenatorin. Und zwar der Preis als Wissenschaftsministerin des Jahres. Auch den verleiht der Deutsche Hochschulverband jedes Jahr. Über die beiden Titel haben 32.000 Mitglieder des Verbands abgestimmt. Und jetzt geht's gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht's dann natürlich doch um die Oscars. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.